Frohes Neues, liebe Zuhörer und Zuschauer hier bei Open Court. Marco Pesic, Teil 2. Diesmal geht es um die Zukunft der Bayern, um die Zukunft der Euroleague oder der NBA Europe und das, was Marco selber machen möchte im kommenden Jahr. Ihr hört es hier.
Dann lass uns zurückkommen zum FC Bayern. Ich meine, wenn ich den FC Bayern in der Bundesliga sehe, denke ich immer so, also ein Stück weit, ich arbeite hier auch, Uli Hoeneß im Ohr, ne, Deutsche Meisterschaft ist immer die Nummer 1, muss immer sein, Fußball gebe ich mir vollkommen recht. Aber ich finde, im Basketball, ihr seid mittlerweile so weit dem Rest irgendwie entrückt. Jetzt nicht nur budgetär, sondern generell mit vielen Sachen. Klar können wir zahlen, Ulm macht einen Riesenjob. Alba kommt auch sicherlich bald wieder. Es gibt bloß andere Standorte angesprochen, die einen guten Weg gemacht haben. Aber der FC Bayern thront so weit über allem. Wie wichtig ist die Bundesliga wirklich für die Zukunft des FC Bayern?
Ich finde, dass also der FC Bayern Basketball wird immer international Geld machen. Also das Geld verdienst du mit internationalem Wettbewerb. Und all diese Geschichten, die ich gehört habe, jetzt nur weil man von der Euroleague in die Champions League geht, ja, mit der Euroleague kann man kein Geld verdienen, ist total Schwachsinn. Das heißt, das Geld verdienst du in der Euroleague. Das ist einfach so. Und das ist international nicht anders. Also im Fußball auch nicht anders. Ich glaube, dass du mit der Champions League so viel mehr verdienst als... Uli Hoeneß hat immer gesagt, und Herbert Hainer sagt das auch, die Basketball-Bundesliga ist das Bread-and-Butter-Geschäft und die Verantwortung, die Bayern München als Verein gegenüber dem deutschen Sport bzw. deutschen Basketball hat, ist halt so, dass man immer Bundesliga spielen wird. Die Konstellation ist ja so, dass du eigentlich immer, du kannst machen, was du willst, aber ein Spieler, weil es auch zeitlich auch so ist, zuerst kommt Euroleague-Spieler, kommt Bundesliga, die Euroleague wird immer Vorrang haben, auch mental, bis die Playoffs kommen oder bis man das internationale Geschäft beendet hat. Und deshalb ist es halt so, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, nur international, das ist die nächste Herausforderung für Bayern München. Also wir waren zweimal in den Playoffs, letztes Jahr in den Play-ins, knapp die Playoffs nicht erreicht, durch eigene Fehler. Und dieses Jahr zeigt sich halt diese Brutalität dieser Euroleague, weil es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, die Mannschaft hat nicht gut genug gespielt. Mhm. Es gab Spiele, die hätten wir gewinnen müssen, haben wir dann aus verschiedenen Gründen aus der Hand gelassen. Einige Spiele waren wir chancenlos. Das zeigt, dass eine gewisse Kontinuität in der Mannschaft gefehlt hat, auch Selbstvertrauen gefehlt hat. Aber wenn die Euroleague an sich so eine Entscheidung so kurz vor der Saison trifft, auf 20 Mannschaften zu gehen, in einem Sommer, wo die Nationalmannschaft Europameisterschaft spielt und dann bis zum 15., ich glaube, entweder 15. oder 12. war das Endspiel, September. Ja. Und dann braucht die Mannschaft, dann brauchen die Nationalspieler. Und wir haben ja, Rokas hat sich verletzt. Einer, Baldwin, zwei, Jovic, drei und fünf deutsche Nationalspieler. Eine ganze Vorbereitung nicht mitgemacht.
Ja.
Und dann kam noch andere Verletzungen zu, dann kam ein bisschen Pech dazu. Und es kam die Mannschaft hatte nie diese Stabilität, die Mannschaft letztes Jahr hatte. Und deswegen sage ich, es hängt ja vor allem in diesem Wettbewerb, wo dann Leute total verrückte Sachen machen, wie Hapoel, wie Dubai, wie FS hat, glaube ich, schon wieder einen neuen Spieler heute unterschrieben. Also leider haben wir es noch nicht geschafft, in der Euroleague so weit zu sein, dass vieles von uns abhängig ist. So, das haben wir nicht geschafft. Und da muss man hinarbeiten, dass man viel mehr unter Kontrolle selber hat. Das haben wir also bis jetzt nicht geschafft. Ich hoffe, man kommt da jetzt raus. Aber es gibt so viele Mannschaften, die FS, Mailand, dass ich jetzt keiner auf Schlips trete, die wirklich 2-3 Jahre gekämpft haben, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Das passiert mal. Das ist kein Genickbruch, aber das muss nächste Saison besser sein.
Wo du die Phase jetzt schon angesprochen hast, du warst ja nicht mehr verantwortlich, aber dein Vater ist enttäuscht geworden und Gordon Herbert musste dann gehen. Waren das die Gründe, die du gerade schon genannt hast, aber dass die Liga, die so stark ist, dass der Spielplan so war, wie er war mit den ganzen Auswärtsspielen, dass einfach es auch intern irgendwann nicht mehr richtig gestimmt hat? Oder warum musste Gordon Herbert gehen?
Ich war nicht nah genug an, ich sage immer, damit ich offen darüber sprechen kann, muss ich jedes Training gesehen haben, ich muss jeden Tag mit dem Trainer gesprochen haben, ich muss irgendwann auch in die Umkleidekabine gelaufen sein, um zu sehen, wer sitzt da auf der Massagebank und wer ist ruhiger als sonst und so weiter. Und dieses Gefühl hatte ich nicht. Dieses Gefühl habe ich nicht. Deswegen ist es schwer für mich, objektiv meine Meinung dazu zu geben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es hat mir wirklich leid getan. Ich glaube, ich habe super mit Gordy zusammengearbeitet. Er hat mir eine super letzte Saison beschert. Ich meine, diese magischen Nächte des SAP-Gardens, die werden für immer bleiben. Aber so ist es halt im Sport. Ich glaube, ich finde, dass das Management um Herbert Hainer, wenn man sich die anderen Vereine anschaut, wirklich versucht hat und Geduld gehabt hat. Und dann nach, glaube ich, 8 Niederlagen hintereinander haben sie gesagt, pass auf, wir müssen was anderes machen. Wir müssen die Mannschaft, wir brauchen einen Stresstest, wir müssen irgendwas machen. Und dann das, was ich immer mitbekommen habe, ist, dass die Gespräche vom Management und Gordy fair, offen, auf Augenhöhe waren und dass da hoffentlich nichts geblieben ist. Aber es tut mir leid, dass das passiert ist, aber wahrscheinlich war das die zu dem Zeitpunkt richtige Entscheidung.
Und warum macht dein Vater das?
Das weiß ich,
weil er hat ja nicht Besseres zu tun.
Verrückt, ne? Ja, offensichtlich. Ja, also bei meinem Vater ist das Problem, dass der wirklich, dass ihm der Verein wirklich am Herzen liegt. Ob es wegen mir ist oder weil er hier schon mal Trainer war oder weil er ein sehr gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß und Herbert Hainer hat. Ich meine, wenn letztes Jahr, als er noch Nationalmannschaft trainiert hat und in München war, hat er sich jeden Tag die Jugendtrainingseinheiten angeschaut, um zu sehen, was die Jugend erreicht. Also es ist schon so, dass ihm der Verein am Herzen liegt und ich weiß, dass Herbert Hainer ihn angerufen hat und gefragt hat, ob er sich das vorstellen könnte. Und dann haben sie sich wohl sehr schnell geeinigt. Und er hat immer noch, also ich habe gestern das Spiel geschaut, er hat immer noch diese verrückte Energie. Wenn man mit ihm über Immobilien, Urlaub und was auch immer spricht, dann schaltet er ab, sobald Basketball das Thema ist, dann gehen seine Augen auf. Und er hat, so wie ich das sehe, noch genug Energie und noch genug Leidenschaft und Identifikation mit dem Verein, dass er noch diese Hälfte der Saison aushilft.
Spannend, dass du das sagst, weil ich war auch in Riga. Weil ich saß direkt, mein Pressplatz war direkt quasi 10 Meter hinter der serbischen Bank beim Ausscheiden. Und da habe ich deinen Vater auch gesehen und dachte ich so, krass, das ist nicht der Svetislav, den ich kenne. Der ist nicht, der hat nicht dieses Feuer gerade. Und da wusste ich schon, irgendwas muss mit der Mannschaft sein. Er kann das nicht erwarten, was er sonst erwartet. Und deswegen war er nicht er selbst.
Ja, ich glaube, die haben auch sehr viele Probleme gehabt, vor allem mit Verletzungen, ja. Krankheiten und tausend Sachen, die dort passiert sind. Das, was ich mitbekommen habe. Und wenn ich kenne ihn ja sehr gut. Und wenn er merkt, irgendwas fehlt und er kann es nicht rauskitzeln oder er kann es nicht kontrollieren, dann wird er ruhiger. Und solange er da rumturnt, so wie er rumturnt, dann weiß ich, er hat Gefühl für die Mannschaft und er weiß, dass da was möglich ist. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir sich jetzt die letzten 3 Spiele gesehen haben.
Das hat deine Frau ja gesagt, endlich hört dieser Scheiß auf im Basketball.
Meine Frau?
Deine Frau?
Ja.
Oder hat deine Mutter gesagt? Was hast du dieser Scheiß?
Meine Mutter ist froh, dass er nicht zu Hause ist.
Ach, ja, wirklich?
War zu viel zu Hause jetzt.
Ja, okay. Ja. Weil er einfach dann, also auch nicht ohne Basketball gehabt hat.
Der war viel zu Hause. Die sind auch ein bisschen rumgereist jetzt nach der Europameisterschaft. Aber der hat ja immer, egal wo er ist, ich meine, der lebt ja in Barcelona, München oder Belgrad. Und in allen 3 Städten gibt es viel Basketball. Gibt's viel Basketball und er schaut sich alles an. Er geht wenn ein Belgier ist, geht er die kleinen Ligen anschauen oder Jugendmannschaften anschauen. Das hat er in München ja, ich glaube, fast jedes Training der U19, U16, zweite Mannschaft hat er sich alles angeschaut. Verrückt, so viel, also so, das will ich gar nicht, das will ich nie machen. Das ist auch der Unterschied zwischen ihm und mir. Oder wenn er in Spanien ist, die Cantera von Barcelona oder Badalona, das schaut er sich alles an. Ist halt so, Basketball ist sein Leben. Was soll man machen?
Aber ich glaube auch nur so kannst du den Job dann auch noch machen.
Ja, klar, klar. Solange er, er hat diese Energie, diese Leidenschaft für Basketball, hat er nicht verloren. Das ist schon Respekt, muss man ihm schon zahlen.
Ich glaube, ich habe mit Steffen in Riga gesprochen. Der meinte, er wahrscheinlich stirbt er auch, wenn er kein Basketball macht.
Die Gefahr besteht, dass er nicht weiß, was er sonst tun soll. Aber solange er das kann und solange ihn die Leute ernst nehmen und ihm zuhören und ihm folgen. Ich habe ihn gestern nach dem Spiel habe ich ihm gesagt, du hast Glück, dass der beste Spieler deiner Mannschaft das so macht, so beispielhaft das macht, was du von ihm verlangst, dass du eigentlich gar kein Problem hast, dass andere folgen. Das war Andy Obst, das was Andy in der Verteidigung macht momentan und auch gegen Capoel und gegen Frankfurt auch, wie er mitzieht, die Aggressivität, die er zeigt und die Intensität, das kenne ich von ihm gar nicht. Und das ist schon interessant, wie sich das so wandeln kann.
Jetzt haben wir schon ein bisschen noch über die Zukunft gesprochen und so, und dann waren wir jetzt sehr begrenzt auf den deutschen Basketball. Wir haben es eben schon auf die EuroLeague bisschen was gesagt, dass natürlich auch es Vereine gibt, die, ich sag mal so, die holen das Geld nicht vom Festgeldkonto. Ne? Die holen das Geld woanders her und das, da wird sicherlich auch nichts dran ändern.
Ja?
Sicherlich wird sich auch beim FC Bayern nichts daran ändern, wie der FC Bayern sein Business macht. Also ist es so perspektivisch, dass wenn man, sagen wir mal, in der höchsten europäischen Liga mitspielen will, weißt du, was da jetzt mehr passiert, dass der FC Bayern einfach auf gewisse Art und Weise einfach einen wahnsinnig guten Job machen muss, um überhaupt mit diesen Teams konkurrieren zu können, die einfach monetär so weit
vorgehen. Ja, aber das müssen die anderen auch.
Ja.
Weißt du, FS hat wirklich sehr viel Geld ausgegeben, diesen Sommer meiner Meinung nach gute Spieler geholt, aber auch die gewinnen nicht. Und Mailand gewinnt auch nicht jedes Spiel. Also ich rede jetzt mit Absicht nicht über Real Madrid und Barcelona. Also es ist nicht so, dass du hast Geld und dann kaufst du Spieler und es funktioniert. Es gehört viel mehr dazu.
Ja.
Es gehört wirklich viel mehr dazu. Das ist jetzt nicht einfach eine Floskel, das ist einfach so. Es muss vieles zusammenpassen, auch für diese Vereine. Bei Bayern München ist es so, dass Bayern jetzt in der letzten, ich glaube, das ist die letzte Saison, was ich im Kopf habe, wo man noch Sachen abbezahlen muss, wie zum Beispiel die A-Lizenz, die wir bekommen haben vor 5 Jahren. Das fünfte Jahr ist die letzte Rate, die abbezahlt wird. Es wird viel viel weniger, man wird viel weniger investieren müssen in Infrastruktur. Das heißt, es wird mehr Geld frei werden für die Mannschaft. Also ich glaube, dass Bayern München jetzt in den nächsten 4 bis 5 Jahren viel mehr Geld in die Mannschaft investieren kann. Das heißt, man wird mehr Möglichkeiten haben. Das heißt aber nicht, dass es automatisch Erfolg bringt. Ja. Aber deshalb braucht es eine klare Strategie. Ich weiß, dass das Management zusammen mit dem Präsidium an einer neuen Strategie 2030 arbeiten. Und ich finde, diesbezüglich ist wichtig, dass man eine klare Vision und Strategie hat. Dass alle wissen, dass das Backoffice weiß und der Sport weiß, das ist unser Weg. Und wenn es mal schlecht läuft, dass man trotzdem diese Strategie kennt und diesen Weg kennt, an dem man sich immer orientiert. Das ist meine Erfahrung dieser Strategie 2025, die wir aufgebaut haben. Ne? Dann kommt die Pandemie, aha, scheiße, wir müssen uns umorientieren, nach Wegen suchen und so weiter. Aha, Paul passiert, was passiert ist, wir müssen einen anderen Weg finden. Sorry. Ich glaube, das ist für Bayern München als Verein. Ich sage nicht, dass es in anderen Vereinen so ist. Das ist erstmal das Entscheidende. Und alle müssen wissen, was ist der Weg. Und damit ich mir sicher, dass Bayern München auch nach, ich meine, die Saison ist noch nicht vorbei. Man muss noch 20 Spiele, Spiele vor. Also es kann alle 1000 Sachen können passieren. Alles ist möglich noch diese Saison. Ich würde die niemals aufgeben international. Niemals. Es können wirklich 1000 Sachen passieren. Aber mittelfristig wird Bayern München, wenn nichts Großartiges passiert, auch international Erfolg haben. Egal, wie man jetzt Erfolg definiert. Und Erfolg wäre für mich jedes Jahr in die Playoffs zu sein. Das wäre ein riesengroßer Erfolg für den Verein.
dann muss ich jetzt in die Richtung gehen, die ich gerade schon angesprochen habe. Welche Liga wird das sein? Also ich meine, es gibt natürlich diese NBA Europe-Geschichte, die wird starten 2027. Es gab natürlich auch, Ingo Weiß hat darüber gesprochen, dass es Verhandlungen gab zwischen der FIBA, die mit der NBA die neue Liga aufmachen will, in der Euroleague. Laut Ingo Weiß war die Euroleague sehr arrogant und hat das dann irgendwie abgebrochen. Wie siehst du diese ganze Entwicklung? Also für meine Begriffe kann es nicht zwei Top-Ligen in Europa geben, denen die Basketball spielen wollen. Dafür ist der Markt dann doch nicht groß genug. Also wo werden wir hier in 2027, 2028 stehen?
Ja, also für mich ist das so kompliziert, wie es ist. Also je komplizierter die Sachen sind, desto besser ist es, dass man Sachen vereinfacht. Und in schwierigen Situationen so wie diesen muss man die Sachen vereinfachen. Und es gibt für mich einen ganz klaren Weg. Das ist, die FIBA soll sich um Nationalmannschaften kümmern und nicht um Organisation der Ligen. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Die hat genug damit zu tun, die ganzen UF-Mädchen und Jungs-Europameisterschaft zu organisieren und auch A-Nationalmannschaften zu organisieren. Das ist wirklich viel Arbeit. Und das machen die übrigens exzellent.
Ja.
Das machen die exzellent mit Kamil Novak in Europa. Super. Und Euroleague und NBA müssen ein Hybridmodell finden, meiner Meinung nach, wo sich die Euroleague um das Produkt kümmert. Da dürfen die Amerikaner nicht ran, weil das, was in der NBA passiert, ist meiner Meinung nach, ich meine, du bist der Experte, ich bin eher, schaue eher vom Außen. Jetzt haben sie nicht nur die NBA als Produkt, Basketballprodukt kaputt gemacht, sondern auch das College-System kaputt gemacht.
Nur sagen wir andere kaputt gemacht, aber ja, ich verstehe.
Amerikaner.
Amerikaner, genau.
Ja, ich rede über die Amerikaner. Aber NBA hat natürlich Interesse in Europa, den Markt zu monetarisieren. Und mit zwei Spielen, eins in Berlin, in London, und in London jetzt, du kommst rein, nimmst Geld und haust ab, ist unglaubwürdig.
Ja.
Ja? Deshalb macht es Sinn, dass die NBA mehr in Europa macht. Und wenn sie das Kommerzielle übernimmt, wo sie wirklich sehr gut sind, und das verbinden mit der Euroleague, mit dem Produkt, wird es wahrscheinlich eine bessere Liga als die NBA in den USA sein. Und deshalb muss man da total pragmatisch denken. Und wenn man im Sinne des Basketball denkt und im Sinne des europäischen Basketball-Ökosystems denkt, dann ist das der einzige Weg. Weil wenn die NBA hier anfängt, eine Liga zu machen, dann weiß ich nicht, welches Interesse. Ich meine, du kennst die Zahlen, wie viele Leute in Deutschland NBA schauen. Ich weiß nicht, ob das in Europa funktionieren wird. Also, das ist mein Gefühl heute. Ich sehe, auch wenn die kommen, sehe ich die nicht vor 28, 29 kommen. Ist unmöglich, 27, wie sollen die das alles hinbekommen? Aber ich lasse mich überraschen. Ich glaube, das Hybridmodell Euroleague und NBA zusammen eine Liga zu machen, ich glaube, das ist genau das Richtige und das, was der Basketball in Europa braucht.
Warum ist die Euroleague überhaupt so angreifbar? Weil ich meine, normal würde man denken, das ist ein tolles Produkt, das sind die besten Fans der Welt. Ich
würde ja mal behaupten wollen, die wir da sehen in Belgrad, etc. in Athen. Wir sehen sehr, sehr geilen Basketball. Natürlich nicht von der individuellen Klasse mit der NBA zu vergleichen, aber darum geht es in dem Fall nicht, sondern es ist geiler Teamsport, geiler Basketball.
Warum gibt es denn überhaupt dieses Bedürfnis von Vereinen, ne, man redet ja von der Real Madrid oder Barcelona auch vielleicht zur NBA gehen, ne, warum wollen die überhaupt da weg? Also hat die Euroleague einfach zu wenig Geld verdient in den letzten 20 Jahren, als das...
Naja, die haben viel mehr Geld verloren, als dass die Euroleague dem Geld bringen kann. Also ich meine, es ist keine Einbahnstraße. Ich finde, dass man kann nicht die Kommerzialisierung der Euroleague dafür verantwortlich machen, dass die so viel Minus machen. Das ist für mich kein Argument. Wenn es jetzt 10 Euroleague-Lizenzen geben und du gehst auf den Markt, wirst du 20 Vereine haben, die diese Lizenz haben wollen. Ich finde, auf der einen Seite gibt es viel, viel Potenzial, viel mehr Potenzial in der Euroleague, Geld zu verdienen. Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Und die Euroleague in sich hat ein paar Probleme, die sie beheben werden, also können und beheben müssen. Aber auf der anderen Seite stört auch viele die Euroleague. Also Euroleague stört die FIBA, Nee, FIBA stört die Euroleague, ja. NBA stört die Euroleague. Das ist auch ein, wie soll ich sagen, ich sehe das auch ein gewisses Lob. Ne? Also wenn man versucht, da dazwischen zu gehen und die Euroleague auseinander zu brechen und zu bringen und so weiter. Das heißt auch, dass diese Euroleague was wert ist. Ne? Nichtsdestotrotz braucht es eine Lösung, auch mit den Nationalmannschaften. Es braucht eine Lösung mit diesem NIL. Ich finde, die FIBA sollte es besser beraten, sich darum zu kümmern, dass uns die jungen Spieler nicht abhauen, dass die hier ausgebildet werden, dann vielleicht in die NBA gehen. Das ist eher die Aufgabe der FIBA. Aber vielleicht machen die das ja, ich bekomme es noch nicht mit. Aber ich finde, die Euroleague hat so ein tolles Produkt. Das Wettbewerbssystem dieses Jahr mit 20 Mannschaften finde ich nicht gut. Mhm. Das geht so auch nicht. Ich glaube, das wird es nächstes Jahr auch so nicht geben dürfen, sondern es gehen uns die Spieler kaputt. Aber es erzeugt auch einen gewissen Neid, ne? Und stört den einen oder anderen. Deswegen sind das verschiedene Sachen, die dich zu deiner Meinung bringen. Aber eigentlich ist Euroleague ein super Produkt und alle wollen dabei sein. Es ist so wirklich interessant.
Ja. Ich frage mich halt nur, was so finanziell da angeht, bin ich echt einfach auch total Laie. Wenn ich zum Beispiel, war es vor ein, zwei Jahren, dieser IMG-Deal, war das 150 Millionen für 10 Jahre, denke mir, das ist eine große Summe. Aber ich denke, okay, das muss ja nicht in dem Fall 20 Teams geteilt werden. Oder noch weniger Teams, ne, je nachdem, wie diese Lizenzen, glaube ich, da verteilt sind. Aber da denke ich mir mal, okay, da kann ich schon verstehen, dass vielleicht Teams sagen, die auch globale Marken sind, in der Euroleague sagen, also da geht's, das geht vielleicht auch besser.
Nein, aber das war 2015 oder 2016, als dieser Deal kam. Vor 10 Jahren war das ein sehr guter Deal. Ja. Heute ist es kein guter Deal und daran arbeitet man jetzt, dass man sich anders strukturiert. Also es ist ja nicht so, dass die dort in Barcelona sitzen und die Vereine nichts machen. Also ich bin ja in sehr vielen Arbeitsgruppen drin und ich weiß ganz genau, was passiert und was geplant ist und so weiter. Es ist ja nicht so, aber es ist sehr, sehr kompliziert, weil es ist keine deutsche Liga.
Ja.
Es ist keine deutsche Liga. Man hat jetzt versucht und man wird versuchen, Salary Cap einzubringen und ein bisschen die Vereine auch dahin zu führen, dass die nur dann dass sie Geld ausgeben können, wenn es auch erwirtschaftet ist. Und das wird eine Zeit dauern, aber es ist schwer, wenn man sagt, ja, in der NBA gibt's ja, in der NBA ist ein Land und hier hast du natürlich ganz viel andere ein Steuersystem in Serbien, das andere in Israel, das dritte bei uns und das vierte dann in Spanien, wo im ersten Jahr nach diesem Beckham-Gesetz im ersten Jahr zahlt jemand weniger Steuern als im zweiten Jahr zum Beispiel. Also es gibt so viele, es ist so divers, der Markt ist so divers. Aber man hat jetzt angefangen diese Saison, dann gibt's Luxury Taxes, das heißt, es werden Vereine Strafe zahlen müssen, wenn sie mehr ausgeben. Ich meine, das ist ja alles auf dem Weg.
Ja.
Und ich finde, dass man, als Jordi Bartomeu diesen Deal 2015 machte oder 16, war das ein super Deal. Er hat die Euroleague gerettet in der Form, wie die jetzt ist. Aber heute ist er nicht mehr alles aktuell und jetzt arbeitet er an einem neuen Deal. Also nichts Ungewöhnliches.
Also du würdest dir wünschen, dass man zusammenfindet.
Ja.
Dass die Amerikaner das Geld bringen, die Europäer bringen den Basketball.
Korrekt.
Und man nimmt Rücksicht auf die Nationalmannschaftsfenster.
Unbedingt. Ich finde, aber man sieht ja jetzt in Deutschland, wie wichtig die Nationalmannschaft ist. Ich meine, ich habe meine Karriere bedanke ich der deutschen Nationalmannschaft. Also viele Sachen, die ich erlebt habe. Und wir haben immer Spieler gehen lassen. Wir haben immer Spieler gehen lassen, wenn es möglich war. Und das kann man unter einen Hut bringen, aber dann muss man schon zusammenfinden. Und ich hoffe, dass das passiert.
Meinst du denn, dass wir nächstes Jahr, oder was meinst du, was wir dann sehen werden? 28, 29. Also meinst du, das wird so wahr werden? Oder als Realist würdest du sagen, nee, das wird da Konkurrenz geben, wo vielleicht alle sind allein?
Wer hätte gedacht 2011, dass Bayern München im SAP Garden spielt und dass sie in eigene Halle gehört und jetzt ein neues Performance Center für gebaut wird, 28. Hätte nie jemand für möglich gehalten. Deshalb, wenn die Interessen zusammenfinden und das Interesse der Amerikaner, den Basketball in Europa zu entwickeln, wenn das deren Interesse ist, dann wird man zusammenfinden, dann bin ich mir sicher.
Hoffen wir, dass das passiert und dass es ein bisschen weniger Spiele gibt. Aber lass uns abschließend mal zu dir kommen. Jetzt sind wir am Ende des Jahres. Mir wurde gesteckt, Australian Open ist jetzt etwas, was bei dir ansteht demnächst. Aber was ist jetzt? Wo geht's hin? Also bist du ab dem 1.1. über dem Flieger in Urlaub.
Nein.
Du hast gesagt, du wolltest den Sommer hinterherreisen. Was ist der Plan?
Ja, ich werde sicher den Sommer hinterherreisen. Es gibt, also sportlich gibt es für mich drei Bucketlists. Australian Open, Flushing Meadows und La Bombonera in Buenos Aires.
Das war's. Da musst du mal aufpassen.
Ich weiß.
Wem du hingehst.
Ich weiß. Nee, ich weiß. Ich war schon mal dort und ich habe mir das sagen, aber ich war nicht im Stadion drin. Und wahrscheinlich Australian Open schaffe ich. Ich will nach Japan. Mich interessiert die Basketballliga dort. Super interessant, was da passiert.
Auch richtig hardcore da. Das ist ein Spielplan, wo du wirklich arbeiten musst.
Ja, aber die machen das wirklich gut. Also die werden ein Problem für Europa sein, wenn Europa nicht aufpasst. Australien ebenso, eine ganz tolle Liga. Und das will ich verbinden, ein bisschen reisen. Ohne Basketball wird's nicht laufen. Und dann werde ich versuchen, von der Seite der Welt nach USA zu fliegen. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen werde ich schon unterwegs sein.
Ja, muss ich abschließend eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du warst ja immer so ein Zocker. Also als Spieler. Ne? Damals in Belgrad hast du mir Sven Simon 1000 über die Nas-Tasche gezogen, weil ihr gegen Slowenien gewonnen habt und dir vorher gewettet haben. Und du standst ja im Mixed und bloß mein Geld. Naja. Jetzt hast du die ganze Zeit als Nachspieler eben als Berater gearbeitet. Mhm. Da hast du natürlich auch, denke ich, gefeilscht, gezockt, bla bla. Und jetzt warst du ganz, ganz lange hier beim FC Bayern. So. Du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwas da draußen gibt, was dir irgendwie jetzt diesen Kick gibt, den du eigentlich ja doch auch in verschiedenen Positionen jetzt im Basketball hattest, die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre. Was ist dein Plan, um dir diesen Kick irgendwie zu holen?
Also eine Sache steht fest, ich mache mich selbstständig.
Oh.
Das werde ich machen. Ich mache mich erstmal selbstständig. Ich finde, es wird viel im Sport wird sich verändern. Ich habe jetzt Zeit gehabt, viel zu lesen, viel zuzuhören, auch viel mit Leuten zu sprechen, die viel Geld investieren wollen in Sport mittlerweile. Und zwar nicht nur Fußball, sondern auch Hallensportarten. Und ich finde, der Sport wird sich verändern. Und ich finde, dass Basketball sich verändern wird, aber zum Positiven. Und da möchte ich gerne irgendwo dabei sein. In welcher Funktion auch immer. Also da, weil ich sage immer, Heiner hat bei der Jahreshauptversammlung gesagt, ich wäre Basketball-Idealist. Das war ein Lob für mich. Und irgendwie liegt mir der Basketball schon am Herzen. Und ich glaube, dass Deutschland nicht nur, weil man Welt- und Europameister ist, dass Deutschland mittlerweile wirklich ein Basketballland geworden ist. Ne? Und ich finde, da gibt es so viel Potenzial noch. Und man kann unterstützen, man kann den deutschen Basketball unterstützen oder Basketball insgesamt, ohne jetzt eine offizielle Funktion bei Bayern München zu haben. Und ich habe ein Netzwerk mittlerweile aufgebaut, wo ich weiß, dass ich helfen kann. Übrigens, ich habe ja diesen LinkedIn-Post getätigt auf LinkedIn. Und eigentlich habe ich das getan und ich wüsste ganz genau, ich habe meiner Frau gesagt, schau auf die Uhr, wir sind die zwei Ersten, die darauf reagieren, Baldi und Holz. Das war so klar. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich dort eine Plattform habe. Ne? Und jetzt habe ich natürlich in den letzten Tagen überlegt, ich weiß so viel, ne? Und ich habe in den letzten 2 Jahren nicht so viel geredet, weil ich mich wirklich darauf konzentriert habe. Es gab viele Projekte bei Bayern München. Und da habe ich jetzt neulich auch mit meinem Sohn gesprochen. Ich habe gesagt, vielleicht überbrücke ich die Zeit von jetzt bis irgendwann mit einem Podcast. Vielleicht schreibe ich ein Buch. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil da gibt's einiges, was sich so angesammelt hat über die Zeit, bis ich dann ganz genau weiß, was ich mache. Wird interessant. Aber ich habe jetzt tatsächlich so viele Fragen. Es gibt keinen Plan.
Also Basketball schon noch einen Podcast bräuchte, aber gut.
Nee, es geht nicht um Basketball, es geht um Sportbusiness und Business im Allgemeinen und so weiter. Das ist schon, es gibt so ein paar interessante Themen, weil ich will nochmal sagen, ich glaube, dass sich der Sport global verändern wird. Ich glaube schon. Guck mal, kann ich dir eine Frage stellen?
Klar.
Du, was für ein Jahrgang bist du?
73.
Ich bin 76er, ne? So. Und als ich aufgewachsen bin, mein Vater immer von Muhammad Ali gesprochen. Es geht um Boxen jetzt, ausnahmsweise.
Ich weiß, wer Mohamed Ali ist.
Nein, es geht, das Thema ist jetzt Boxen, nicht?
Ja, ja, du. Ja.
Und Joe Frazier, Mohamed Ali, so weiter. Und dann kam ich in ein Alter und dann kamen diese Rocky-Filme, ne? Und dann kam Mike Tyson. Und Mike Tyson war der König. Dann kam Evander Holyfield. Nach Evander Holyfield kam dann so ein bisschen die Klitschkos. Ne? Lennox Lewis, ein bisschen Klitschkos. Und dann kam dieser Boxboom in Deutschland mit Henry Maske und Rocky Gianni und ja, Schlag mich tot, ja. Abraham und so weiter. Und die ganze Jugend wusste, habe ich das Gefühl, dass die Sportlandschaft immer wusste, wer ist eigentlich der Schwergewichtsmeister im Boxen. Wusste jeder.
Ja.
Wenn du heute auf die Straße gehst, weiß keiner. Was ist passiert? Folgendes ist passiert. Es kam 1 Million Konferenzen, 1 Million Boxkämpfe, alles auf PTV. Das Interesse verschwand und da kam ein Verrückter mit Geld und einer Idee und da kam UFC und Boxen zerstört.
Ja.
Ja. Und die Gefahr sehe ich zum Beispiel in anderen Sportarten, wenn man nicht aufpasst. Aber im Fußball gibt es jetzt diese Bewegung mit Ballers League, Icon League und Kings League, glaube ich.
Ja.
Die zieht schon Leute weg vom traditionellen Fußball, ne? Und da muss man den Basketball schützen, meiner Meinung nach, weil Basketball ist die große Gefahr jetzt, du hast so viele Spiele, du hast so viele Ligen, das Interesse könnte schwinden und dann gibt's irgendeinen, der eine verrückte Idee hat und dann bumm.
Also du meinst was wie von Rich Paul, Misko Rasnatovic, diese Welttour, die sie da so Formel 1 mit zum Beispiel auf.
Aber es, ich weiß nicht, ob das passiert, aber zum
Beispiel. Ja, über solche Konzepte meinst
du. So, und dann weg.
Hm.
Und dann gibt's das nicht mehr und dann wird man wieder Jahre brauchen, bis man das wieder aufbaut. Und deshalb gibt's so viele Themen, die momentan passieren. Wenn man mit den Leuten von der Kings League, Icon League spielt, das sind Wahnsinnszahlen. Also die ganze Jugend, die sie ranholen, die holen sie natürlich vom traditionellen Fußball weg. Also da habe ich ein paar Freunden, die Vereine in Handball führen. Ist eine ganz andere Struktur der Zielgruppe dort. Vielleicht ein bisschen älter als bei uns. Und was machen die und so weiter. Es gibt viel, viele Sachen passieren momentan. Und das interessiert mich. Und in die Richtung denke ich so ein bisschen, wie kann man dort ein bisschen dem Basketball helfen?
Also quasi traditionellen Sport zukunftssicher zu machen.
Ja, aber nicht traditionell im Sinne alles was Neues.
Nee, aber ich meine, das ist ja schon wie Basketball im Sinne von, dass man jetzt...
Nur, also 3x3 ist super. Ja. Er hat seine Nische, er hat seine... Also ich meine, 3x3 ist die einzige Sportart, die in Los Angeles die Anzahl der Mannschaften erhöht bekommen hat. Alles andere wird gekürzt, aber die bekommen... Das heißt, es ist ein Trend, es ist ein Trend, weil wirklich viele Leute das spielen. Und das ist gut zum Basketball. Aber dann wird's knapp, ne? Wenn noch was kommt und dann und so weiter. Und das ist etwas, worüber man nachdenken muss und ständig sich Gedanken machen muss, wie kann man den traditionellen Basketball weiterentwickeln und weiter interessant halten für Fans und junge Leute, ne? Und da braucht's nicht ein Umdenken, aber da muss man tierisch aufpassen, dass man diese Kinder nicht verliert. Weil du hast jetzt natürlich auch die Gefahr, du kannst keine jungen Spieler mehr holen, weil die sagen, warum soll ich jetzt bei dir unterschreiben, ich gehe mit 16 aufs Highschool und aufs College. Weil da verdienen so viel Geld und da haben sie Eltern natürlich recht und die Jugendlichen haben recht, das können die in Europa gar nicht. Und das sind so Strömungen und Sachen, die passieren, da muss man tierisch aufpassen, dass der Basketball, wie er jetzt stattfindet, in den Vereinen und so weiter, dass der nicht größeren Schaden nimmt, als man denkt.
Ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden über das Thema sprechen.
Ja, natürlich. Vielleicht machen wir beide zusammen
was.
Vielleicht machen wir beide was.
Wir werden von dir hören. Da gehen wir von aus, egal wo durch die Welt gerade.
War das zu philosophisch jetzt?
Nee, ich fand das super. Ja, das sind da echt so Punkte, wo ich denke, was überhaupt was der ganzen Welt mit KI beforscht.
Natürlich.
Die alles Sachen, die man eigentlich so auf dem Zettel hat, aber die man natürlich, an die man überhaupt schon denken muss.
Aber weißt du, ich meine, man liest ja diese ganzen Berichte und es gibt klare Forecasts, dass viele Jobs verschwinden werden irgendwann aufgrund der AI, aber eins nicht, Sport.
Ja.
Weil es ist live, das ist unpredictable, das heißt, kann kein Roboter Basketball spielen, das denke ich das, oder künstliche Intelligenz kann vielleicht die Wettbüros beeinflussen, aber nicht, aber an die Obst ein Dreier trifft oder nicht. Und das ist die Chance des Sports in Zukunft. Aber man muss wirklich, es gibt auch viele Gefahren, die man beachten muss.
Ja. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Siehst du? Bei Open Court. Und vor allem müssen wir also sagen, allen, die zuschauen, zuhören, guten Rutsch.
Jawohl.
Nach 2026. Hast du irgendeinen Vorsatz außer Seele baumeln lassen? Wahrscheinlich
nicht.
Ich?
Ja. Nee, einfach, wir sind alle gesegnet. Gott sei Dank, meine Familie, dass wir alle gesund sind. Ich hoffe, das bleibt so. Und allen anderen wünsche ich Gesundheit. Und das ist das Wichtigste, finde ich.
Das denke ich auch. Und dann hören wir uns alle 2026 wieder.